ARD Sounds.
Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Durch Claudio kriege ich viele düstere Geschichten mit, die uns vielleicht verstörend oder grausam erscheinen.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich super schön, dass du die Zeit gefunden hast, Claudio.
Gerne.
Wir sprechen heute über einen Dreifachmord in einem kleinen Dorf im Westerwald, gerade mal etwas über 2000 Einwohner. Ja, und Claudio, du kennst das Landleben. In genau so einem Dorf hast du gelebt, bevor du zu uns gezogen bist. Vermisst du das noch manchmal?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man ja nur aus dem Haus gehen, schon ist man mitten in der Natur, kann lange Wanderungen mit dem Hund machen oder auch Mountainbike-Touren, kann laufen gehen, es gibt keinen Verkehr, keinen Lärm, aber auch keine Hektik. Und es ist irgendwie ganz gut, wenn man so einen anspruchsvollen und engen getakteten Job hat. Das ist eigentlich echt was wert, das Landleben.
Ich habe mal gelesen, dass wenn du in der Stadt lebst, das Risiko an einer Depression zu erkranken 40% höher ist als für Leute, die auf dem Land leben. Das finde ich schon beachtlich.
Und das ist ja ein gutes Argument eigentlich. Ja. Und zudem, die Kriminalitätsrate ist in der Stadt übrigens dreimal so hoch wie auf dem Land.
Ja, wobei es natürlich auch auf dem Land Verbrechen gibt, muss man jetzt mal sagen. Ne? Das zeigt unser heutiger Fall sehr deutlich. Es geht um einen Dreifachmord in Weitefeld, über den wir im Radio auch viel berichtet haben. Da wurde nicht nur eine komplette Familie getötet, sondern alle Menschen, die da leben, haben über Monate hinweg in Angst und Schrecken gelebt und das Gefühl, ich bin sicher in meinem Zuhause verloren.
Ja, und auch die Polizisten, die nachts alarmiert wurden und nach Weitefeld geschickt wurden, ne, die den Einsatz und die Bilder, die sie da am Tatort geboten bekommen haben, sicherlich auch nie vergessen. Denn auch wenn es Polizisten und Polizistinnen sind, bleibt sowas natürlich immer in Erinnerung und muss auch irgendwie verarbeitet werden.
Ja, mal zur Einordnung für alle, die Weitefeld nicht kennen. Das ist ein super idyllischer Ort im Westerwald, also wirklich grün, von Feldern, Wiesen, Wäldern umgeben, gerade mal 2000 Einwohner. Ja, so der Ort, wo man Spitzengardinen in den Fenstern hängen hat. Die Nachbarn kennen sich, grüßen sich, man steht auf der Straße gerne mal beisammen. Ein Ort, in dem die Leute sich so sicher fühlen, dass sie die Haustür nicht abschließen. Bis eben zu jenem Tag, an dem dort ein wirklich schrecklicher Mordfall passiert ist. Davon hören wir jetzt, aber vorher erstmal eine Triggerwarnung. Es geht um einen Dreifachmord. Auch ein Jugendlicher ist dabei ums Leben gekommen. Wenn euch das Angst macht oder zu sehr anfasst, solltet ihr diese Folge besser nicht hören oder auch nicht alleine hören. Und wie immer gilt, wir haben aus Rücksicht auf die Betroffenen die Namen und einige wenige Details verändert. Ansonsten ist das Ganze genauso passiert, wie wir es jetzt abbilden.
So ist es.
Der Fall. Alle gingen davon aus, dass es wieder mal ein ganz normaler Nachtdienst wird auf der Polizeiinspektion in Betzdorf. Als um 3.40 Uhr morgens ein Notruf eingeht, nimmt der diensthabende Polizist sofort ab. Innerhalb von Sekunden ist ihm klar, dass hier ein absoluter Ernstfall vorliegt. Er hört die Panik in der Stimme der Frau am Telefon. Es ist schwierig, die einzelnen Wortfetzen zu verstehen. Er hört etwas von Schüssen, die gefallen sein sollen, von einem Täter, der zurückkäme. Dann eine Adresse in Weitefeld und plötzlich ist die Leitung unterbrochen. Sofort schickt er zwei Streifenwagen los, die mit Blaulicht zur angegebenen Adresse rasen. Einige Minuten später treffen fünf Polizisten dort ein. Als sie sich dem Einfamilienhaus nähern, sehen sie eine dunkle Gestalt, die vor dem Haus steht und mit einer Flasche eine Flüssigkeit vergießt. Als der Mann die Polizisten sieht, flieht er ins Haus. Vier der Polizisten rennen hinterher. Durch die kaputte Glasfassung der Eingangstür gelangen sie ins Haus, doch von dem Täter fehlt jede Spur. Die Polizisten registrieren ein offenes Fenster in der Küche, das zum Garten hinausgeht. Darauf deutlich sichtbare Blutspuren.
Das ist jetzt, nehme ich mal an, das Fenster, durch das der Täter geflohen ist, oder?
Genau, nach hinten zum Garten raus ist er geflohen.
Und es war ja die Rede von 5 Einsatzkräften, aber nur 4, die hinter dem Täter ins Haus gerannt sind. Wo war der 5. Polizist?
Der ist, wie es auch absolut Sinn macht, ums Haus herumgegangen, in den Garten. Aber der hat eben auch nur noch gesehen, wie so eine Gestalt, die kaum erkennbar war, in die Dunkelheit geflohen ist. Ne? Wenig später wird dann die Verfolgung mit einem Polizeihund aufgenommen, aber leider ohne Erfolg. Aber lasst uns einfach erstmal schauen, wie die Situation im Haus war, die die Einsatzkräfte vorgefunden haben.
Der Tatort. Überall Blut. Im Hausflur, auf den Fliesen, an den Wänden, am Boden. In der Küche ist der Wasserhahn aufgedreht. Eine Küchenschublade steht auf, die Mikrowelle liegt auf dem Boden. Als die Polizisten die Tür zum Wohnzimmer öffnen, folgt dann das absolute Grauen. Drei Menschen liegen da. Ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher. Alle tot. Deutlich erkennbar, es gibt Schuss- und Stichverletzungen. Der Mann hält noch ein Messer in der Hand. Ein weiteres Messer mit Blutspuren liegt in der Küche, neben einem Fernglas und einem Handy, das keine SIM-Karte hat und mit Klebeband umwickelt ist. Als die Polizisten nach draußen gehen, sehen sie, dass das Garagentor offen steht. Eine Blutspur zieht sich von der Straße ins Haus. Auf der Straße liegen außerdem Patronenhülsen. Der Glasrahmen der Eingangstür ist zersplittert. Davor ist eine große Blutlache. Außerdem hat jemand Cola verschüttet.
Der Familienvater, nennen wir ihn Thomas, ist nur 47 Jahre alt geworden, seine Frau nur 44 und der Sohn war erst 16 Jahre alt, als der Täter ihm das Leben genommen hat.
Boah, ich finde das so schlimm. Ich kenne den Fall ja, aber wenn ich diese Details höre, ja, fasst mich das wirklich total an. Und man fragt sich natürlich, wie kann ein Mensch anderen sowas antun?
Ja, das frage ich mich natürlich ganz oft, ne? Oder wir uns in unserem Job. Und natürlich vor allem, warum? Und da gibt es leider eben nicht immer eine schlüssige Erklärung. Und wir, sprich die Polizei, mit allen ihren verfügbaren Einsatzkräften, müssen dann halt nur das Bestmöglichste tun, um wenigstens den Täter dann noch zu fassen. Dann lass uns mal schauen, was wir jetzt bisher über den Tathergang und den Täter herausfinden können. Und das machen wir anhand der Spurenlage.
Also, dass es ein Mann war, ist ja schon mal klar. Die Polizisten haben ihn ja bei ihrem Eintreffen noch vor dem Haus gesehen.
Ja, halt nicht so schnell. Ohne Hinweise direkt so seine Annahme bestätigen zu wollen, das ist der häufigste Fehler. Lass uns mal...
Aber sie haben ihn doch gesehen.
Ja, aber warte mal. Kannst du denn zu 100% sagen, ich meine, es war dunkel, dass die Person am Tatort tatsächlich ein Mann war? So genau wissen wir jetzt nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau.
Okay.
Aber was würde denn uns einen Hinweis geben oder ein Indiz dafür, dass es ein Mann gewesen sein könnte?
Naja, vielleicht die Gewalt und Brutalität, mit der die Tat ausgeführt wurde. Ne? Also mit den Messerstichen, wenn man sieht, dass es massiv passiert ist, dann braucht man ja eine gewisse Kraft dazu.
Genau, also solche schweren Straftaten vor allem in dieser Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, die werden eben häufig von Männern durchgeführt. Das wäre ein Punkt, ja. Die Frau, die an dem Notruf angerufen hat, hat auch von einem Mann gesprochen. Und dann haben wir noch das, was wir gerade in Frage gestellt haben, die Aussagen der Polizisten und der Polizistin, dass derjenige eine männliche Statur hatte. Also spricht schon einiges dafür, dass sich bei dem Täter um einen Mann und nicht eine Frau handeln könnte. Also du hast natürlich recht. Ich wollte nur damit zeigen, dass man das, was man sozusagen annimmt, auch direkt mit möglichen Beweisen und Indizien verbinden muss. Mhm. Also spricht einiges dafür, es ist eben ein Mann. Was wir auch wissen ist, dass es nicht nur Spuren im Haus, sondern auch außerhalb des Hauses gibt.
Genau.
Also mehrere Blutstropfen, Spuren auf der Straße verteilt und eine größere Blutlache.
Das heißt, es muss draußen angefangen haben?
Was sagt ihr, dass es dort angefangen hat? Kannst du nur sagen, dass es da auch stattgefunden hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, das Fenster war ja zersplittert von der Eingangstür. Mhm. Wenn es jetzt nicht so war, dass der Täter das zuerst zerstört und eingeschossen hat, es gab ja auch Patronenhülsen, ja, um da einzusteigen und der Hausbewohner ist dann nach draußen gerannt, um vor ihnen zu fliehen, wäre natürlich theoretisch auch denkbar, dann würde ich erstmal davon ausgehen, ja, dass der Täter, es hieß ja auch, das Garagentor ist offen, irgendwie vielleicht zuerst in der Garage war.
Okay.
Und
aber du bist, springst schon weiter. Du wirst schon eine ganze Tathergangsrekonstruktion machen. Lass uns mal nur auf die Blutspuren auf der Straße. Also du hast gesagt, die Auseinandersetzung hat auch draußen stattgefunden und möglicherweise sogar da begonnen.
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Das Blut, das in dem Fall vom Vater stammt, gibt auch Hinweise darauf, dass der schon außerhalb des Hauses schwer verletzt wurde. Mhm. Wieso schwer? Weil es sich eben um eine große Menge Blut handelt, die da auf der Straße zu sehen war. Dann ist ja noch die Frage nicht, was für Spuren sehen wir, sondern welche Spuren sehen wir nicht. Und wir haben eben da keine Leichen liegen außerhalb des Hauses. Und das spricht auch dafür, weil ich weiß nicht, wer schon mal einen bewusstlosen Menschen versucht hat zu transportieren, der weiß, dass ein oder mehrere Leichen jetzt von der Straße ins Haus zu transportieren extrem mühsam ist und schwierig. Und in dem Zeitraum, auch in dem Zeitraum, wo der Notruf stattgefunden hat, gar nicht machbar gewesen wäre. Hm. Das heißt, es muss irgendwie eine Verletzung stattgefunden haben in der Auseinandersetzung vor der Tür und hat sich dann, so wie du schon richtig vermutet hast, ins Haus verlagert. Und dann haben wir noch die Blutspuren, die so verteilt sind, wo du jetzt auch die Garage schon genannt hast. Das war auch genau die richtige Beschreibung. Wir haben Blutspuren, die sich von der Garage quasi bis ins Hausinnere irgendwie nachvollziehen lassen. Und damit wird auch deutlich, es war ein dynamisches Geschehen. Der hat auch schon die Kontrolle verloren und das Opfer ist möglicherweise ins Haus geflüchtet, spricht der Vater.
Also es gab nur Blutspuren von dem Vater außerhalb des Hauses, nicht von der Mutter und dem Sohn?
Genau.
Okay.
Zumindest nicht nachweisbar. Die wurden natürlich alle untersucht. Da kam jetzt keine andere Spur dabei raus von einer anderen Person.
Das heißt, der Konflikt hat zwischen dem Täter und dem Vater begonnen?
Möglicherweise begonnen. Aber sicherlich war er draußen zwischen dem Täter und dem Vater. Dann haben wir noch die abgefeuerten Patronen im Randstein und einige Hülsen auf der Straße und auf den Treppenstufen zur Haustür. Was könnte uns das denn für Hinweise geben?
Naja, offensichtlich, dass der Täter dann auf den Vater geschossen hat und ihm hinterher geschossen hat.
Genau. Also er hat ihn schon mit der Waffe möglicherweise bedroht und dann auch auf ihn geschossen.
Verfolgt.
Es gab ja auch eine nicht abgefeuerte Patrone. Man spricht ja von Hülsen. Wenn die abgefeuert wird, ist das, was ausgeworfen wird, oben die Hülse. Aber es war auch eine Patrone, die sozusagen intakt im Rinnstein lag, noch da. So, was für ein Hinweis könnte uns das geben?
Eine intakte Patrone, die nicht abgefeuert worden war?
Genau.
Habe ich keine Idee, ehrlich gesagt.
Also zum Beispiel könnte das darauf hinweisen, dass beim Handling der Waffe oder dem vermeintlichen Angriff eben auf das Opfer sowas nicht nach Plan gelaufen ist. Irgendwas ist eskaliert. Also er hat möglicherweise doppelt nachgeladen. Und wenn man zweimal nachlädt und nicht zwischendrin schießt, dann springt eine vollständige Patrone raus, ohne dass man sie abgefeuert hat.
Okay,
Er hatte Ladehemmungen und hat dann nochmal durchziehen müssen. In der Zeit ist das Opfer dann sozusagen schon mal weggerannt vor Angst. Ja. Und was es uns ganz klar sagt, er hat auf irgendeine Art und Weise der Täter die Kontrolle über die Situation verloren, sodass das Opfer irgendwie die Möglichkeit hatte zu entkommen. Und dann die weiteren Hülsen auf der Straße, die sprechen, wie du eben gesagt hast, ja auch dafür, dass es tatsächlich schon Angriff auf ihn gab. Aber es gab zusätzlich noch Einschusslöcher in der Tür und innerhalb des Hauses, die von der Höhe her darauf hinweisen, dass er auch von außerhalb schon ins Haus reingeschossen hat. Was uns auch wieder die Hypothese bestätigt, die du vorhin schon erwähnt hattest, dass es außen begonnen hat und sich dann nach innen verlagert hat. Und dann, wir erinnern uns ja noch, der hat eine Cola draußen auf der Straße verschüttet, als er da stand mit dem Motorradhelm auf und die Einsatzkräfte kamen, hatte er Cola auf der Straße verschüttet.
Das finde ich irgendwie völlig absurd. Das hat sich mir genauso eingeprägt wie dieses komische Handy ohne SIM-Karte, das mit Klebeband umwickelt ist, das erwähnt wurde.
Das wissen wir ja, so skurrile, besondere und seltsame Dinge, die uns auffallen, die können wir besser erinnern. Aber was glaubst du denn, warum hat er die Cola da verschüttet? Ist ja auch eine Frage, die uns weiterbringt.
Ja, natürlich, keine Ahnung. Also ich meine, wenn er das Blut da entfernen wollte, hätte er doch wahrscheinlich normalerweise eher Wasser genommen aus
und
der Küche,
das
oder?
Ist interessant. Es gibt häufiger die Annahme der Täter, dass sowas wie Apfelsaftschorle oder Cola so ein säureähnliches Ding hat und sich deswegen besser die Spuren verwischen lassen. Und er wollte natürlich, wenn er noch so viel rationale Anteile in sich hatte, das auch einfach so ein bisschen verwischen, dass man nicht direkt sieht, dass es sich dabei um Blut handelt. Also es war der Versuch, die Spuren zu verwischen. Und zwar nachdem die Tat stattgefunden hatte, weil sie haben ihn ja dann draußen bei der Handlung erkannt. Und dann gibt es ja noch Spuren innerhalb des Hauses. Hm. Also immense Blutspuren und Antragungen, Blutantragungen in Flur, Küche, Wohnzimmer. Die drei Leichen im Wohnzimmer mit Schuss- und Stichverletzungen. Der Vater hat übrigens noch ein Messer in der Hand. Eine offene Schublade in der Küche.
Das heißt, der Vater hat versucht, sich zu verteidigen wahrscheinlich, wenn er noch ein Messer in der Hand hat, ne?
Genau, da kommen wir jetzt auch gleich zu, weil das ist ja auch was, was wir nochmal irgendwie analysieren müssen. Es gab offene Schubladen, wie gesagt, heruntergefallene Küchengeräte, aber auch leichte Blutanhaftungen vom Täterblut am Fensterrahmen des Küchenfensters, was wir ja vorhin schon gehört haben.
Weil er da geflohen ist, genau.
Genau, es gab einen laufenden Wasserhahn mit einem verstopften Siphon, damit es überlaufen kann. Und der Täter hat auch noch Gegenstände wie Fernglas, Handy und mit dem Tapeband umwickeltes Handy eben da vergessen. Besser gesagt, am Tater zurückgelassen. So, und jetzt wäre halt die Frage, diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, was geben die uns noch an zusätzlichen Informationen für den Tathergang?
Naja, wenn er da Sachen zurückgelassen hat, ja, dass es außer Kontrolle geraten ist. Ne? Genau. Dass er das so nicht geplant hatte. Wenn du so eine Tat planen würdest, würdest du deine Sachen ja mitnehmen.
Genau. Und darauf deuten ja auch die Blutspuren darauf hin. Ne? Das war ein hochdynamisches Geschehen. Der hat komplett die Kontrolle verloren. Der Vater hat nur noch die Zeit gehabt, sich zu bewaffnen. Es gibt viele Stich- und Schussverletzungen an den Leichen. Diese Auseinandersetzung, dieser Konflikt war vom Täter an keinen Zeitpunkt richtig unter Kontrolle zu bringen. Bis zum finalen Punkt, wo er dann tatsächlich alle drei getötet hatte. Und warum der laufende Wasserhahn? Auch da?
Ja, wahrscheinlich wollte er Spuren verwischen. Ne? Hat gedacht, wenn es dann eine Überschwemmung gibt, dann kann man die Spur nicht mehr so gut nachweisen.
Exakt. Stimmt ja auch ein bisschen, ja. Aber ich meine, da war so viel Blut. Es ist natürlich jetzt nicht so schlau zu denken, dass dann das ganze Blut weggewaschen wird. Das hat sich natürlich nur ein bisschen verteilt. Natürlich gab es noch viel mehr Spuren und Hinweise, die von den Mordermittlern und Kriminaltechnikern identifiziert und analysiert wurden. Da muss ich echt sagen, die haben einen extrem guten Job gemacht und auch wirklich die kleinste Spur und das kleinste Detail berücksichtigt. Das können wir jetzt natürlich nicht, aber lass uns trotzdem mal versuchen, anhand der geschilderten Details jetzt mal sowas wie eine erste Hypothese zum Tathergang zu erstellen. Ja. Wichtig ist natürlich auch, dass wir jetzt keine richtige Tathergangsanalyse machen wie in der operativen Fallanalyse. Ja, wie es da zum Tragen kommt, da sind wir noch meilenweit entfernt.
Aber ich weiß, da müsste man sich erst wieder 5 Tage einschließen
in eine einsame Kammer. Ja, wir bräuchten rechtsmedizinische Befunde, Obduktionsbericht, Bilder, die gesamte Spurenlage, sprich alle kriminaltechnischen Befunde, die Vernehmung und viel mehr müssten wir da noch sichten und analysieren. Aber es ist ja trotzdem hochinteressant, wie man auch schon so aus so wenigen Informationen eigentlich dann so viel ziehen kann. Also lass uns mal schauen, wie weit wir kommen mit den bisherigen Informationen und auch unseren Annahmen. Was glaubst du, wie ist die Tat jetzt abgelaufen, wo wir so mal die Spurenlage durchgegangen sind?
Okay, also wenn du sagst, das Garagentor war offen, das hieß es ja. Mhm. Und es gab draußen diese Blutspuren und offensichtlich diese Patronenhülsen. Und der Täter ist dem Vater ins Haus gefolgt. Dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn es draußen begonnen hat, dass es in der Garage begonnen hat. Also dass der Täter in der Garage war vielleicht. Mhm. Vielleicht das Auto klauen wollte oder so, keine Ahnung. Mhm. Und der Vater dann dazu kam, der hat vielleicht irgendwelche Geräusche gehört, ist aufgestanden nachts, ist rausgegangen.
Das ist ein extrem hellhöriges Haus. Wir haben mal überprüft, ob leise Geräusche in der Garage im Wohnzimmer zu hören sind. Der Vater war häufig lange bis spät in die Nacht noch wach. Und man hört das kleinste Geräusch im Wohnzimmer, wenn jemand in der Garage auch nur irgendwie sich bewegt. Das heißt, es ist eine Annahme, die stützt sich durch unseren Versuch der Lautstärke.
Okay, und dann hat der Vater den überrascht und ja, keine Ahnung. Also normale Einbrecher schießen ja normal nicht einfach so auf Menschen, denke ich mal. Also wenn jemand ein Auto klauen will. Aber gut, der hat es vielleicht getan und dann.
Wie kann das? Also, wir bleiben ja jetzt quasi hypothetisch, aber was könnte passiert sein?
Naja, der hat den überrascht und hat gesagt, verschwinde oder keine Ahnung was. Genau. Oder ich rufe die Polizei.
Möglicherweise,
und dann,
und
dann hat der Täter eine Waffe gezückt und hat auf den eingeschossen.
Das wäre jetzt mindestens eine naheliegende Hypothese, wie es abgelaufen sein kann. Dann aber, wie geht's weiter? Hat er auf ihn geschossen und dann?
offensichtlich nicht getroffen oder nicht richtig getroffen. Ja. Und der Vater hat versucht, ins Haus zu fliehen.
Genau.
Und der Täter ist hinter ihm her.
Okay. Dann hat das Opfer, aber der Vater, sich ja noch bewaffnen können und die Mutter hat noch den Notruf wählen können.
Also die Mutter ist dann offensichtlich inzwischen auch wach geworden. Genau, ja. Der Vater hat sich bewaffnet.
Ja, und dann kam der Täter ins Haus und da ist das Ganze dann absolut eskaliert, ja. Wie wir es gerade durchgesprochen haben. Genau, ja, ganz gut schon mal beschrieben.
Ich frage mich nur gerade, warum der so lange gebraucht hat, um ins Haus zu kommen.
Ob der sich gleich getraut hat, selber reinzugehen? Ob der noch gehadert hat, das sind ja alles Dinge, die wir nicht wissen.
Okay.
Wir kennen ja nur die Spurenlage und können dann hypothetisch annehmen. Was wir relativ sicher wissen, ist, dass es sich von draußen nach drinnen verlagert hat, die meiste Zeit nicht richtig unter der Kontrolle des Täters lag. Und wir auch jetzt davon ausgehen können, dass das kein geplantes Attentat war, weil sonst hätte der geklingelt oder gleich die Tür eingetreten und hätte es im Haus erledigt, was ja viel einfacher zu machen ist. Und auch zu kontrollieren ist, als außerhalb mitten auf der Straße.
Und der Sohn ist dann offensichtlich auch noch wach geworden und runtergekommen.
Genau, wahrscheinlich zur Unterstützung sind die dazugekommen. Okay, dann haben wir jetzt den Tathergang.
Wenn ich mir das so vorstelle, also bei uns wurde auch schon mal eingebrochen in die Garage und es wurden Räder geklaut und wir sind tatsächlich auch wach geworden davon und sind nach unten gerannt und es war dann aber zu spät. Also das Garagentor stand auch offen und die Fahrräder waren weg. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt im Nachhinein total froh, dass dem so war.
Ja, also ne, man kann jedem nur raten, in so einer Situation nicht selbst hineinzurennen, um den Täter zu stellen und schon gar nicht aggressiv aufzutreten, sondern direkt die Polizei zu alarmieren. Gerade Männer sind ja häufig der Meinung, dass sie jetzt mal rausgehen müssen und dem da draußen mal so richtig zeigen, was Sache ist. Ja, ist ja eigentlich nachvollziehbar, weil sie auch ihre Familie schützen wollen und ihren Besitz verteidigen wollen, aber das kann halt schiefgehen. Wenn der Täter bewaffnet ist und möglicherweise auch sehr aggressiv und absolut hemmungslos, dann kann man also auf gar keinen Fall richtig reagieren, weil man auch gar nicht darauf eingestellt ist, dass jemand jetzt gleich auf jemanden schießt oder gleich zusticht. Besser ist es da, den Täter nicht zu konfrontieren, sich mit seiner Familie im sicheren Bereich zu begeben oder zu bleiben und eben nichts zu riskieren. Gerade so schützt man seine Familie ja viel besser. Und wie schon gesagt, die Polizei anrufen.
Um nochmal zum konkreten Fall zurückzukommen. In den Zeitungen stand damals, und das hat auch die Polizei am Anfang gedacht, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Also, dass sich Täter und Opfer gekannt haben, dass es vielleicht in irgendeiner Form ein Racheakt war. Wieso ist man davon ausgegangen?
Die Polizei gibt ohne sichere Erkenntnisse halt nicht einfach solche Mutmaßungen offiziell raus. Das waren sicherlich so Vermutungen, die im Raum standen. Allerdings ist bei...
Wahrscheinlich auch, weil es wahrscheinlicher ist.
Exakt,
ne?
Genau.
Dass wenn jemand so ein Blutbad in einer Familie anrichtet, dass er die irgendwie kannte, dass da irgendwie noch ein persönliches Motiv eine Rolle gespielt hat.
Exakt. In den meisten solcher Fällen steht eben hinter so einer Tat auch ein Beziehungsmotiv wie Eifersucht, finanzielle Ruinen oder extreme Partnerschaftsprobleme, Auseinandersetzungen, Konflikte in der Beziehung. Das ist halt häufig der Fall. Deswegen ist es auch erstmal eine naheliegende Vermutung.
Ja, der Täter stand nämlich dann tatsächlich überraschend früh fest, schon einen Tag später. Darüber haben wir auch im SWR intensiv berichtet. Das war ein 61-jähriger Mann aus dem Nachbarort, Alexander M., der als extremer Sonderling galt und auch schon vorbestraft war. Was ich allerdings nicht weiß, ist, wie die Polizei dem auf die Spur gekommen ist.
Es gab ja genug DNA, Fingerabdrücke vom Täter an vielen Gegenständen, die er auch zum Beispiel zurückgelassen hat. Und die haben einfach mit der Datenbank gematcht. Der war schon in der Datenbank.
Okay.
Außerdem gab es noch Aufnahmen von Überwachungskameras, die ihn auf dem Weg zum Tatort aufgenommen haben. Ja, zum Beispiel eine Aufnahme in derselben Straße, ein bisschen oberhalb, bei der Einfahrt eines Hauses, wo er mit der Taschenlampe in so ein Auto reinleuchtet, in so einem Rhythmus.
Also hatte ich doch recht mit meiner Annahme, er wollte Autos klauen.
Das sah eher nicht so aus, er hat mit der Taschenlampe so reingeplinkt. Was er genau wollte, das erschließt sich uns dabei nicht.
Und das hat er aber wahrscheinlich halt auch mit dem Auto in der Garage der Opferfamilie gemacht.
Das ist wieder absolut hypothetisch, wissen wir nicht. Aber bei dem Auto davor hat er
es gemacht.
Er wollte
was in der Garage auf jeden Fall.
Er wollte was in der Garage, genau.
Und hat die Garage aufgebrochen oder stand die offen?
Das wissen wir nicht, ob sie schon offen stand oder ob er sie aufgemacht hat. Möglich ist beides. Was wir aber wissen ist, dass er im Vorfeld, kommen wir aber später nochmal dazu, gerne mal in Garagen gegangen ist.
Okay, jetzt haben wir ja hier die Situation, der Täter stand schnell fest auch wenn man überhaupt nichts erstmal über sein Motiv wusste. Für was hat man euch denn als Profiler, als Fallanalytiker dann überhaupt noch konkret gebraucht?
Ja, ist eine gute Frage. Ja. Der Täter war ja geflohen.
Ja.
Also wurden wir von der Dienststelle beauftragt, die Ermittler zu unterstützen im Hinblick darauf, wie gefährlich ist denn der Täter jetzt noch für die Bürgerinnen und Bürger von Weitefeld und Umgebung? Also wie ist das einzuschätzen? Geht von dem noch eine große Gefahr aus? Und natürlich, welches Motiv könnte der Täter gehabt haben, um die Tat zu begehen? Und vor allen Dingen, und das ist mit das Wichtigste, welches Nachtatverhalten zeigt er wahrscheinlich? Also flüchtet er, bleibt er dort, kehrt er in den Tatort zurück und so weiter und so fort. Das sollten wir
analysieren. Weil da gab es natürlich extreme Ängste, auch verständlicherweise, ja. Ne? Dass er sich irgendwo im Wald versteckt hält zum Beispiel. Er hatte wohl, so stand eben damals auch in den Zeitungen, in der Vergangenheit wiederholt geprahlt, er könne lange Zeit im Wald überleben. Ja, und für die Menschen hieß es, sie haben ihren Alltag zum Teil komplett verändert. Ja, die Waldwoche im Kindergarten fiel aus. Die Eltern haben ihre Kinder nur noch zur Grundschule gefahren, haben sie nicht mehr laufen lassen. In der Grillhütte wurde nicht mehr gefeiert. Also es gab ungeheure Ängste, dass man diesem Alexander Emner irgendwo im Wald begegnen würde.
Ja, und gerade daran kann man ja ganz gut erkennen, welche Konsequenzen das auch für das ganze Dorf hatte. Gerade weil der Täter noch auf der Flucht war und niemand das Motiv kannte. Ja. Wäre es jetzt eine Familientragödie gewesen, hätte es den Bewohnern von Weidefeld vielleicht leichter gefallen, das einschätzen zu können, ob das für sie eine Gefahr ist oder nicht, weil sie ja nicht involviert waren in dieses Familiendrama. Das war in diesem Fall aber nicht so und deswegen war ein großer Unsicherheitsfaktor da, was dieses Motiv dieses flüchtigen Mörders denn eigentlich für sie bedeutet.
Bevor wir jetzt in die Details gehen, wie eure Prognose aussah, wo befindet sich Alexander M. und wie gefährlich ist er für andere? Lass uns mal hören, was dieser Alexander M. für eine Vorgeschichte hat. Die habt ihr dann auch recherchiert.
Ja.
Alexander M. wächst in Kasachstan unter schwierigen Bedingungen auf. Seine Kindheit ist geprägt von der Alkoholsucht beider Eltern und von einem Vater, der ihn und seine Geschwister immer wieder brutal misshandelt. Nach der 8. Klasse verlässt Alexander die Schule, macht eine Ausbildung zum LKW-Fahrer und muss anschließend 2 Jahre zum Militär. Dort lernt er den Umgang mit Waffen und entdeckt seine Leidenschaft für die Jagd. Mit 24 Jahren heiratet er seine Frau Natascha. Gemeinsam bekommen sie einen Sohn. 4 Jahre später wagt die Familie den Neuanfang in Deutschland. Im Westerwald findet Alexander Arbeit als Autolackierer. Das Paar bekommt 3 weitere Kinder. Nach außen wirkt das Leben der Familie stabil. Doch hinter den Kulissen beginnen die Probleme zu wachsen. Als die Firma, für die Alexander arbeitet, Insolvenz anmeldet, stürzt ihn die Arbeitslosigkeit in eine tiefe psychische Krise. Auch eine neue Stelle als Autolackierer bringt keine echte Veränderung. Alexander sucht zunehmend Kontakt zu anderen Frauen über Internetforen und führt ein Doppelleben. Seine Seitensprünge häufen sich. Irgendwann hält Natascha die Demütigungen nicht mehr aus. Sie sucht eine der Geliebten ihres Mannes auf und fordert sie auf, den Kontakt zu Alexander abzubrechen. Andernfalls werde sie deren Ehemann informieren. Als Alexander davon gerüchteweise erfährt, eskaliert die Situation. Er stellt seine Frau zur Rede, bedrängt sie immer weiter, bis sie schließlich zugibt, die andere Frau besucht zu haben. Daraufhin schlägt Alexander erst auf Natascha ein, dann zieht er in der Küche ein Messer aus dem Messerblock und sticht ihr in den Rücken. Nur ein Zufall rettet Nataschas Leben. Die Klinge bleibt an einem Brustwirbel hängen und dringt nicht tiefer in sie ein. Natascha schreit vor Schmerzen und Angst. Ihr Sohn hört die Hilferufe, stürzt herbei und schafft es, Alexander von Natascha wegzureißen und festzuhalten. Natascha gelingt die Flucht. Erst als Alexander verspricht, sich beruhigt zu haben, lässt der Sohn ihn los und läuft nach draußen, um nach seiner Mutter zu sehen. Doch Alexander gibt nicht auf. Er folgt den beiden nach draußen, holt ein weiteres Messer aus dem Schuppen und versucht erneut, auf seine Frau einzustechen. Wieder gelingt es dem Sohn, ihn zu überwältigen und zu fixieren. Diesmal glaubt er den Beteuerungen von Alexander nicht mehr und ruft sofort die Polizei. Während die Familie vor dem Haus auf die Beamten wartet, telefoniert Alexander mit seiner Geliebten und macht ihr Vorwürfe, ihm nichts von Nataschas Besuch erzählt zu haben. Danach ruft er seinen Arbeitgeber an, um ihm mitzuteilen, dass er an diesem Tag nicht zur Arbeit kommen kann.
Das ist doch echt völlig verrückt, finde ich. Du versuchst, deine Frau umzubringen, dein Sohn schafft es, das Vorhaben zu vereiteln und ruft die Polizei. Du weißt, du wirst jetzt im Knast landen und telefonierst erst nochmal mit deinem Arbeitgeber und dann mit deiner Geliebten, um ihr Vorwürfe zu machen.
Ja, und das zeigt eben, es war keine Tat im Affekt. Er hat ja auch erst noch behauptet, er habe sich beruhigt und hat sich dann explizit ein Messer aus dem Schuppen geholt, um einen erneuten Versuch zu unternehmen, sie umzubringen. Und war nicht so außer sich, dass er nicht in der Lage gewesen wäre, auch noch beim Warten auf die Polizei Dinge, die ihm wichtig waren, zu erledigen. Also seine Geliebte anzurufen und ihr Vorhaltung zu machen und seinen Arbeitgeber zu informieren. Aber das hat eben auch genau deswegen das Gericht so gesehen, dass es keine Tat im Affekt war.
Welche Strafe hat er bekommen?
Er wurde wegen versuchten Totschlags zu 4 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt.
Das erscheint mir mal wieder echt wenig.
Ja, wie du weißt, ich bin ja kein Jurist. Er hatte eben keine Vorstrafen, er hat direkt gestanden. Er hat auch seine Reue bekundet. Er hat sich zu einer Therapie bereit erklärt, die er dann später nur mehr oder weniger durchgeführt hat. Aber dazu später mehr. Die Verletzungen seiner Ehefrau waren eher gering. Klar, jetzt wirst du mit Recht auch sagen, die wären schlimm gewesen, wenn der Wirbel das Messer nicht blockiert hätte.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
Genau, aber trotzdem hat es das Gericht berücksichtigt als strafmildernd.
Das Urteil war 2011, das heißt, er war erstmal bis 2016 im Gefängnis. Und als er wieder draußen war?
Da hat er eigentlich Kontaktverbot zu seiner Frau, beziehungsweise dann ab 2015, da war die Scheidung mit der dann Ex-Frau. Da hat er sich aber gar nicht dran gehalten. Er hat sie mehrfach aufgesucht, bedroht und ist dann 2018 deshalb nochmal zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Also man sieht auch da schon, er hält sich nicht an die Auflagen.
Wie hat er denn zum Zeitpunkt dieses furchtbaren Dreifachmordes, den er begangen hat, gelebt?
Er war bei einer Baufirma beschäftigt, aber schon länger krankgeschrieben. Er hatte wieder eine Freundin gefunden, mit der er auch zusammengelebt hat.
Ja, und ich nehme an, dass die auch von der Polizei verhört wurde.
Natürlich, nicht nur sie. In so einer Situation werden alle befragt, die Freundin, die Nachbarn, die möglichen Verwandten, eigentlich das ganze Dorf. Nicht nur das Haus des Opfers wird gründlich untersucht, sondern auch das Haus des Täters. Man schaut sich die psychiatrischen Befunde an, die vorliegen über den Täter. Und in seinem Fall gab es die auch. Um ein möglichst genaues Bild von dem Täter zu bekommen, wird dann alles miteinander kombiniert.
Und wie sah das Bild aus, das ihr bekommen habt, nachdem ihr das alles zusammengetragen habt?
Wir wussten, er lebt im Nachbardorf von Weidefeld, sehr zurückgezogen, galt als kompletter Sonderling. Und in den letzten Wochen vor der Tat hat er vermehrt merkwürdiges Verhalten gezeigt. Hat die Leute in seiner Umgebung ausgespäht und gestalkt, war sogar einmal im Bademantel unterwegs auf der Straße draußen und er wurde auch immer distanzloser. Wir haben Videos von ihm gefunden, in denen er merkwürdige Tänze vollführt, ein Tagebuch, in dem er seine sexuellen Fantasien niedergeschrieben hat und das betraf eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder. Er hatte auch massive Stimmungsschwankungen und hat immer öfter wirres Zeug geredet. Zum Beispiel, dass er Gottes Sohn sei und jetzt predigen müsse.
Was?
Ja, ja. Einige Tage vor der Tat ging er dann auch nochmal in die Tankstelle, wo er ganz oft war, um sich irgendwie da irgendwelche Kleinigkeiten zu kaufen. Da hat ihn dann auch die Überwachungskamera aufgenommen und da sieht er auch ziemlich merkwürdig aus. Hat so eine Pudelmütze auf und es war gar nicht kalt. Dann hat er nochmal den Schal um den Kopf gewickelt und eine Sonnenbrille auf. Und dann hat die Verkäuferin in der Tankstelle gefragt, ob sie ihn erkennen würde.
Und, hat sie ihn erkannt?
Ja, natürlich. Er war ja fast jeden Tag da und sie hat ihn ganz einfach erkannt. Und er war auch der Einzige, der so seltsam angezogen war, natürlich.
Also, für mich klingt es echt alles, als würde da eine ziemlich massive psychische Erkrankung vorliegen.
Ja, also was ganz klar auch zu erkennen war, dass er eben wahnhaftes Verhalten schon vermehrt gezeigt hat.
Erklärt es auch dieses komische Handy, das da mit Klebeband umwickelt
ohne SIM-Karte liegt? Ja, genau, es wäre zum Beispiel so ein Hinweis.
Dass jemand einfach so einen völlig unfunktionalen Gegenstand mit sich führt.
Genau, genau.
Wie kann so ein Wahn entstehen?
Da sind die Ursachen natürlich wie immer multifaktoriell, sprich dazu gehören biologische, psychologische, soziale Einflussfaktoren. Gerade bei psychischen Erkrankungen, wie jetzt eine Schizophrenie oder einer bipolaren Störung, aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen kann eben so eine Wahn als Symptomatik auftreten.
Also man weiß nicht genau, was er hatte, aber offensichtlich war er krank.
Er hatte was. Er hatte zumindest Symptome.
Nachdem ihr jetzt ein Bild hattet vom Tatort und vom Täter, hattet ihr irgendeine Vorstellung, was das mögliche Motiv dafür gewesen sein könnte, dass dieser Alexander M. ja diese ganze Familie getötet hat?
Nach einer genauen Analyse sind wir davon ausgegangen, dass der Täter sich so ausgerüstet hat und möglicherweise mit so einer wahnimmanenten Absicht von zu Hause aufgebrochen ist, um so die Gelegenheiten zu suchen, also zu spannen, zu klauen, irgendwo in Häuser einzudringen oder in kleine Gartenhäuschen oder was er auch immer findet. Es war erkennbar dadurch, dass der Täter halt auch Gegenstände bei sich führte, die so keinerlei Funktion hatte. Dieses eingewickelte Mobiltelefon, über das wir gerade gesprochen hatten, mit Tapeband auch völlig dysfunktional. Und der hat auch in der Umgebung sich so Unterschlüpfe gebaut, ja, in dem Nähe sozusagen seines Jagdgebiets, in Anführungszeichen. Und die waren auch völlig dysfunktional. Das waren keine richtigen Unterstände, das waren so zusammengeschusterte Plätze mit irgendwelchen Bedeutungen für ihn, die uns jetzt sich für uns nicht erschließen.
Wie wahrscheinlich habt ihr denn die Situation eingeschätzt, dass dieser Alexander M. an den Tatort zurückkehren könnte? Das war ja verständlicherweise die große Angst vieler Menschen in Weitefeld.
Also für uns, dass er an den Tatort zurückkommen würde, das hielten wir für sehr unwahrscheinlich. Ja. Gerade aufgrund der Versuche, die Spuren zu verwischen und aufgrund des von uns identifizierten Motivs haben wir das nicht angenommen, dass der nochmal zurück zum Tatort geht.
Es gibt ja Täter, die sowas machen. Ne?
Klar.
Also wenn wir zum Beispiel an den österreichischen Serienmörder Jack Unterweger denken, der ist ja sogar als akkreditierter Journalist an seinen Tatorte zurückgekehrt, um über die von ihm selbst begangenen Morde zu berichten.
Unterweger war ja aber auch ein Psychopath, der so seine Macht über Opfer und Ermittler demonstrieren wollte und sich allen überlegen fühlte. So jemand sieht seinen Tatort eben auch als Bühne für die reine Selbstdarstellung. Der Fall von Alexander M., unserem Täter, war da völlig anders gelagert. Dem ist ja, das war ein impulsives, dynamisches Geschehen, das ihm völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also eine ganz andere Sache als die von Unterweger.
Aber gefährlich war er natürlich trotzdem, ne?
Absolut, gerade weil eben der Täter, Alexander M., zu impulsiven Handlungen neigt, in seinem Verhalten objektiv eigentlich gar nicht mehr einschätzbar ist und bei Situationen, in der er sich in die Enge getrieben oder beleidigt fühlt, schnell gewalttätig wird. Hat er ja schon bewiesen und nicht nur in dem Fall, sondern auch in Fällen davor. Das kann natürlich, wenn ein Täter auf der Flucht ist, ganz schnell passieren, dass das eskaliert.
Erklärtes Ziel von euch war dann logischerweise, ihn so schnell wie möglich zu finden. Was hattet ihr denn für Hypothesen, wo er sich aufhalten kann? Also in diesen selbstgebauten Unterschlüpfen, die er sich da gebaut hat, ja offensichtlich nicht.
Ne? Nee, dazu wären die auch gar nicht geeignet gewesen. Da konnte man von allen Seiten reinschauen. Also das ist nicht gegangen. Wir hatten mehrere Hypothesen, die wir geprüft haben. Ja? Eine Fluchthypothese, eine Flucht-zu-Fuß-Hypothese, ein Verbarrikadieren in vielleicht einem anderen fremden, leerstehenden oder auch bewohnten Haus. Schlussendlich haben wir dann analysiert, dass am ehesten davon auszugehen ist, dass er so nach der ersten Flucht im näheren Bereich von Weitefeld sich selbst suizidiert hat oder möglicherweise vielleicht auch an Verletzungen, die er ja möglicherweise hatte. Wir wussten ja nicht, wie schlimm, es ist ja nur sehr wenig Blut von ihm gefunden worden, erlegen ist. Relativ sicher waren wir uns, dass er, wenn er weit geflüchtet wäre, nochmal aufgefallen wäre. Also wir waren uns eigentlich sehr sicher.
Es gab also auch keine Kreditkartenspuren oder irgendwas?
Es gab keine Kreditkartenspuren, keine Auffälligkeiten, keine Zeugenaussagen. Es gab natürlich trotzdem, um sicher zu gehen, hat die Polizei auch die Zielfahndung eingeschaltet und die haben sich natürlich um alle Hinweise gekümmert. Es gab sehr, sehr viele Hinweise.
Es gab einen Aufruf bei Aktenzeichen XY zum Beispiel.
Genau, genau. Also die Polizei hat ja wirklich alles gemacht dafür. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir die Einschätzung getroffen haben, gab es keinerlei Hinweise auf eine Auffälligkeit. Und das bei einem Menschen, der in so einer psychischen Ausnahmesituation ist und so eine Tat begangen hat, wäre das sehr verwunderlich, wenn der nicht nochmal irgendwo auftaucht.
Und jemanden auffällt.
Genau.
Es gab ja damals eine unglaublich groß angelegte Suchaktion. Mehr als 1000 Polizisten haben die Waldgebiete rund um Weitefeld durchkämmt. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es gab eine 100-köpfige Sonderkommission. Über 1700 Hinweise, denen die Polizei nachgegangen ist. Also wahnsinnig viel Arbeit. Es muss ja erstmal abgearbeitet werden auch.
Ja. Das Problem ist natürlich auch, dass das Gebiet um Weidefeld wirklich ganz schwer zu durchsuchen war. Es ist ja mitten wirklich in der Pampa. Es gibt da sehr viel Wald. Und im Frühjahr 25 hat es extrem viel geregnet. Das heißt, das ganze Gebiet rund um Weidefeld war auch teilweise eine richtige Sumpflandschaft. Das erschwert natürlich die Spurensuche. Und trotz Leichensuchhunden und wirklich ganz vielen Einsatzkräften, die alles durchkämmt haben, und sogar mit einer neuen Technologie im Einsatz, nämlich einer Kamera, die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen mit der Uni Linz entwickelt worden war, mit der man besonders gut aus der Luft bewaldete Gebiete absuchen kann, wo man dann die Vegetation quasi rausrechnet und dann verdeckte Objekte sichtbar machen kann. Auch die kam zu keinem Ergebnis und hat Alexander M. nicht finden können.
Und dann kam nach 4 Monaten der denkwürdige Tag, an dem eine Leiche in der Nähe von Weidefeld gefunden wurde, und zwar nur etwas als 1 Kilometer vom Tatort entfernt.
Genau. Ein Landarbeiter hat ihn entdeckt, und das war dann, wie die gerichtsmedizinischen Untersuchungen bestätigen konnten, die Leiche von Alexander M. In der unmittelbaren Nähe zur Leiche wurde dann auch die Tatwaffe gefunden, und er selbst hat sich wohl in einem Betonrohr von etwa 60 cm Durchmesser versteckt gehabt.
Deshalb konnten ihn die Wärmebildkameras wahrscheinlich auch nicht finden.
Exakt, genau. Infrarotstrahlen können feste Barrieren wie Beton nicht durchdringen. In dem Betonrohr ist er wohl gestorben. Ob er jetzt an seinen Verletzungen, die er sich selbst bei der Tat zugezogen hat, oder durch einen Suizid tatsächlich dann schlussendlich ums Leben kam, können wir nicht abschließend klären. Ja, wir hatten auf Suizid getippt, aber auch nicht ausgeschlossen, dass er möglicherweise seinen Verletzungen erliegt, weil er halt auch einfach keine Hilfe bekommen hat oder sich eben suizidiert, weil es für ihn aussichtslos war und er die Perspektive, wieder ins Gefängnis zu kommen, nicht ertragen wollte. Dann lag er da, und irgendwann hat der Starkregen ihn dann aus diesem Betonrohr rausgeschwemmt. So zumindest unsere Hypothese. Fragen können wir ihn natürlich nicht mehr.
In Weidefeld war danach natürlich erstmal die Erleichterung groß. Und trotzdem haben die Menschen gesagt, der Täter ist tot. Wir werden jetzt nie mehr eine Antwort auf das Warum kriegen. Das hat viele sehr beschäftigt, weil sie gerne eine Antwort wollten, warum das passiert ist.
Das ist zwar verständlich, aber auch, wenn man Alexander M. lebend vorgefunden hätte, hätte man im Zweifel nie eine Antwort auf die Frage nach dem Warum bekommen. Denn wenn jemand eine wahnhafte Erkrankung oder wahnhafte Symptome durchlebt, unterscheidet sich seine Wahrnehmung ja schon so stark von den unseren, dass wir seine Gedankengänge sowieso nur schwer nachvollziehen hätten können. Ob er sich bedroht gefühlt hat, als er in der Garage erwischt wurde, oder was ihm auch immer sonst so durch den Kopf gegangen ist, werden wir wahrscheinlich nie wissen.
Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie wirkt sich diese Tat längerfristig auf das Leben der Menschen in Weidefeld aus? Ja, fühlen sie sich jetzt wieder sicher? Mir ist in diesem Zusammenhang ein Interview der Pastorin von Weidefeld, Dagmar Köhring, nach dem Auffinden der Leiche von Alexander M. in Erinnerung geblieben, das bei uns im Radio lief und das es ziemlich gut auf den Punkt bringt. Lass uns mal kurz hören, was sie da dazu gesagt hat. Ich habe das mal rausgesucht.
Der Ort Weidefeld wird das nicht vergessen. Also wir werden immer der Ort sein, wo dieses Verbrechen passiert ist, wo diese Tragik vorgekommen ist. Und die Menschen werden immer am Fragen bleiben und dieses ganz gelassene Gefühl, wir sind hier ein kleiner Ort im Westerwald und hier ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung, das wird sich nicht wieder einstellen, denke ich. Das ist eine Erschütterung, die zumindest in der Generation, die das jetzt erlebt, bleibt.
Und das ist natürlich absolut nachvollziehbar und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Außer vielleicht, auch wenn uns solche Ereignisse natürlich schockieren, ja, man sollte wachsam sein, aber sich nicht von Angst überwältigen lassen. Solche Taten sind Einzelereignisse. Schwere Gewalt geht in Deutschland schon seit vielen Jahren langfristig zurück. Und wir leben im internationalen Vergleich in einem wirklich sehr, sehr sicheren Land.
Das finde ich gut, dass du das an dieser Stelle nochmal sagst. Wobei ich mich manchmal frage, wie du es schaffst, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten. Denn klar sind das Einzelereignisse, aber genau mit solchen Gewalttaten beschäftigst du dich ja die ganze Zeit.
Ja, weil ich bin mir schon darüber bewusst, dass so böse Menschen auch sein können, so können sie eben im Gegensatz auch unglaublich Gutes tun.
Claudio, ich danke dir für das spannende Gespräch. Nächste Woche gibt's eine neue Folge. Und zwar beschäftigen wir uns mit einem Fall, der dich vor viele Rätsel gestellt hat.
Wobei das weniger der Fall war als deine Reaktion, als ich dir den Fall kurz vorgestellt habe. Und du hast nämlich gesagt, Claudio, ich kenne den Täter.
Ja.
Da war ich erstmal erstaunt.
Stimmt ja auch, höchstpersönlich. Er hat sich über eine längere Zeit fast täglich nur wenige Meter von mir entfernt aufgehalten.
Ist sowas von unfassbar, ja.
Ich verrate jetzt aber auch nicht mehr.
Er hat aber nicht wie ich hier im Haus gewohnt.
Nein, hat er nicht.
Okay. Die Auflösung gibt's nächste Woche. Dieses Mal bin ich gespannt.
Danke für den Einblick in deine Arbeit. An dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön an das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, ohne dessen Unterstützung dieser Podcast nicht möglich wäre. Und auch mal ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen, vielen Polizisten, die in Weitefeld alles getan haben, um den Mörder zu finden. Für viele von ihnen ist dadurch im letzten Jahr der Osterurlaub mit ihrer Familie komplett ins Wasser gefallen. Das war eine neue Folge des SWR-Podcasts Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo ihr Podcasts hört, und eine Woche vorher exklusiv in der ARD Sounds App. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und abonniert unseren Podcast und schreibt uns bitte, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Und am Ende noch eine persönliche Podcast-Empfehlung von mir. Wenn man schaut, wie Frauen heute in Deutschland dastehen, dann muss man sagen, ja, es hat sich schon viel verbessert, aber sie verdienen im Schnitt immer noch deutlich weniger als Männer, fallen häufiger in Altersarmut, und im letzten Jahr wurden nur 16% aller Unternehmen von einer Frau geführt. Und in der Vergangenheit war das natürlich noch krasser. Grund genug also, sich mal mit den Frauen zu beschäftigen, die Großartiges geleistet haben, aber in keinem Geschichtsbuch auftauchen. Das macht der Podcast Lost Sheroes. Schauspielerin Milena Straube erzählt spannende Lebensgeschichten von beeindruckenden Frauen. Alle 2 Wochen, immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben euch den Link mit in die Shownotes gepackt. Und ich wünsche viel Spaß beim Reinhören.